Heute zu Gast der Modedesigner und Unternehmer Michael Michalski.
Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich das bewusst geplant, auch als Person nach vorne zu treten, weil ich wusste, um im Modemarkt zu bestehen, braucht man eigentlich ziemlich viel Geld. Weil die direkte Konkurrenz sind oft Modemarken, die Teil von großen Konglomeraten sind, die eben ein Marketingbudget haben von x Prozent, was weiß ich. Das war schon immer klar, dass ich mir das als kleiner Independent Designer niemals leisten würde. Deshalb hatte ich mir von Anfang an überlegt, dass ich meine Marke auf alle Fälle personifizieren muss. Und deshalb habe ich auch immer diese großen Fashion-Shows gemacht, weil das für mich eigentlich mein Marketing-Vehikel war, wie andere Leute eben zum Product Launch irgendeine Kampagne schalten auf unterschiedlichen Kanälen, habe ich eben meine Fashion-Shows dazu benutzt.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Let's go! Go, go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp.
Für all diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich vom OMR-Podcast generell besonders operative Insights oder Hinweise für die eigene Arbeit erhoffen, meine größte Einsicht in diesem Podcast kam ungefähr auf der Hälfte des Gesprächs, als der Michael mir erklärt hat, wie er selber Modenschauen ausgerichtet hat, um sich darüber einen Namen zu machen. Gar nicht so sehr, um Sachen zu verkaufen, sondern er hat die Modenschau als etwas gesehen, wo man sich vor allen Dingen einen Namen aufbauen kann, den man dann ganz woanders wieder verwerten kann. Das war mir so nicht klar. Ansonsten habe ich natürlich auch viele andere Dinge gelernt auf der Reise von Michael, von einem kleinen Örtchen in Schleswig-Holstein nach London und dann auf die, ja, man kann fast sagen, Weltbühne. Die Frage ist, ist er wirklich einer der wenigen deutschen Designer von Weltrang? Und damit ins Gespräch mit Michael Michalski. Auf geht's! Hallo Michael.
Hallo Philipp, danke für die Einladung.
Würdest du das auch so sehen, Weltrang, oder ist das zu hoch gegriffen?
Ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man sich irgendwie selbst beurteilen soll. Aber es ist schon wahr, dass ich auch für große internationale Marken gearbeitet habe und auch im Ausland präsent war und bin. Aber wie ich da wahrgenommen werde, da kann ich dir jetzt kein Resultat geben. Aber ich bin schon international unterwegs, ja, das kann man schon sagen.
Und du bist zwar in Göttingen geboren, aber prägend aufgewachsen, war zumindest meine Wahrnehmung, irgendwo auf dem Land in Schleswig-Holstein.
Genau, da fahre ich nachher auch hin, wenn ich hier fertig bin, nämlich zu meiner Mama.
Ja.
Ich bin in Göttingen geboren. Dort habe ich gelebt, bis ich 12 war. Und dann bin ich mit meinen Eltern und meinem Bruder in die Nähe von Bad Oldesloe gezogen. Und in Bad Oldesloe bin ich auch zur Schule gegangen, habe Abi gemacht. Aber ich hatte mir dann auch geschworen, sobald ich das Abi habe, dort abzureisen und auch nur noch auf Besuch hinzukommen.
Warum?
Weil ich schon ziemlich früh wusste, dass all die Sachen, die mir im Leben wichtig sind, die mich beeinflussen, die mich inspirieren, die mir die Möglichkeit geben, so zu sein, wie ich das wirklich sein möchte und zu der Person zu werden, die ich immer gehofft habe zu werden, dass das nicht in Kreis Stormann in der Kreishauptstadt Bad Oldesloe geht. Ich fand das aber auch nicht schlimm, weil ich bin auch nicht so ein Typ, der den Heimatbegriff so definiert, irgendwie, ja, da komme ich her oder so, sondern bei mir ist Heimat immer da, wo ich bin.
Und dann war der nächste Stop war dann London, ne?
Ja, dann bin ich nach dem Abitur nach London gefahren. Ich bin ein Kind der 80er Jahre und dadurch war ich sehr geprägt auf das, was in England passiert ist, musikmäßig und modemäßig, New Romantic, Synthpop, all diese ganzen Geschichten. Und ich bin da vorher als Schüler schon immer zweimal im Jahr hingefahren und nach dem Abitur dachte ich, fahre ich da nochmal hin, bevor ich eine Ausbildung anfange. Und dann war ich dann da und dachte ich mir, wieso fährst du jetzt eigentlich zurück? Du hast doch eigentlich das alles erledigt, was alle Leute von dir erwartet haben, nämlich ein Abitur zu machen und nicht auf die schiefe Bahn zu geraten. Also es war jetzt ein Joke in Oldesloe. Glaube ich, geht das auch gar nicht. Und habe mich dann dort entschlossen, nee, ich bleib in London. Mhm.
Und dann ging es auch beruflich dann los?
Dann habe ich erstmal ein Jahr als Kellner gearbeitet in so einem trendy Designer-Restaurant. Das kam da gerade so auf. Also wir reden von 1987, also schon ein bisschen her. Und hatte dann irgendwie einen Deal mit meinen Eltern, dass ein Jahr so eine Art Gap hier, dass das okay ist, aber dass danach ich irgendwas machen müsste. Und da ich ja sowieso was mit Mode machen wollte, habe ich mir überlegt, wenn ich da schon bin, dann bewerbe ich mich da jetzt bei den ganzen Modeschulen und habe mich da beworben und bin dann auch bei einer sehr guten angenommen worden, nämlich London College of Fashion. Und habe dann da angefangen zu studieren.
Und auch durchgezogen.
Natürlich. Ja. Ich breche nichts ab. Ich bin nicht so ein Berufsabbrecher.
Ja. Und dann Studium? Und
ja, dann habe ich da studiert. Und das war so ein sogenanntes Sandwich-Studium. Das ging 4 Jahre. Und man musste 2 Jahre studieren und 1 Jahr Praktika machen. 2 verschiedene. Und wieder noch 1 Jahr studieren. Und als dann mein Praktikumsjahr kam, habe ich mir entschlossen, so jetzt will ich mal in New York wohnen. Und dann bin ich nach New York gegangen, habe dort meine Praktika gemacht. Bin danach wieder nach London gegangen, habe mein Studium abgeschlossen.
Aha. Und dann?
In London ist das ja so, dass man nicht irgendwie als Student alleine in einer Wohnung wohnt, sondern man hat da ja immer Flatmates. Und ich habe das letzte Jahr mit 3 jungen Frauen aus meinem College-Kurs gewohnt. Und die waren natürlich viel genauer, wenn es so um Arbeiten hier fürs College ging und ich war fast immer irgendwie kurz vor knapp dran und die wussten auch schon, wo sie dann irgendwie anfangen zu arbeiten. Und es war irgendwie April oder Mai und wir hatten die Wohnung irgendwie gekündigt für, weiß ich nicht, Juli, glaube ich, weil man irgendwie im Juni war das zu Ende. Und damals gab es ja noch richtig, richtig tolle Magazine, die mich auch sehr geprägt haben, wie zum Beispiel Face oder ID. Und das haben wir mal Geld zusammengelegt, weil wir brauchten das ja auch irgendwie fürs Modestudium und haben uns dann irgendwie zu viert geteilt. Und in der Ausgabe vom, glaube April oder Mai, war im Face Magazine eine ganzseitige Anzeige von Levi's Strauss, und zwar The German Group, was ungewöhnlich war, weil The Face Magazine war jetzt eigentlich nichts irgendwie, wo man Berufsanzeigen findet. Und die schrieben eben, sie suchen einen Chefdesigner für Levi Strauss Germany. Und dann habe ich das meinen Mitbewohnerinnen vorgelesen und habe gesagt, das ist mein Job. Okay, das Einzige, was das nicht hat, ist, ich habe keine Berufserfahrung. Aber ansonsten, wenn ihr das euch durchlest, das ist mein Job. Naja, dann haben die so ein bisschen müde gelächelt, weil die hatten natürlich dann schon irgendwelche Jobs. Irgendwo die eine wollte nach Wales und die nächste wollte nach Hongkong und die nächste wollte das. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bewerbe mich da jetzt mal. Und dann habe ich den Brief geschrieben und habe geschrieben, warum, es war jetzt nicht so eine klassische Bewerbung, so mit Foto oben und dann bla, so wie man das so früher gelernt hat, ja, sondern das war, ich habe mir überlegt, okay, ich schreibe jetzt mal ein Essay, warum ich genau der richtige Kandidat für diese Firma bin, für diese Marke bin und für diesen Job. Und dann habe ich diesen Essay geschrieben und ich hatte ja auch schon Erfahrung. Ich habe als Stylist nebenbei gearbeitet oder beim Kumpel, der später ein großes Modelabel gegründet hat, vorher so ein kleineres hatte. Und habe dann ihm geschrieben, dass Levi's genau die richtige Marke für mich ist, weil ich Musik lebe und atme und ich finde, Musik muss man als Designer sich gut auskennen, weil Musik ist eben Jugendkultur und in Jugendkulturen entstehen eben Trends und nicht so, wie man das denkt, auf dem Catwalk irgendwo.
Und dann hat es geklappt.
Und dann dachten die so alle so, ja, ja, ja. Und auf einmal habe ich dann einen Brief zurückbekommen. Und dann haben die gesagt, ja, können Sie mal zum Vorstellungsgespräch nach Frankfurt kommen. Also das Levi's Germany war damals außerhalb von Frankfurt in Heusen stammen. Und dann bin ich da hingefahren, habe das dann irgendwie nochmal vorgetragen und dann muss ich dann nochmal kommen und dann irgendwie hatte ich dann Job und dann habe ich dort am 1.9.1992 erst als Designer angefangen mit der Aussicht, Chefdesigner zu sein.
Was designt man denn dann da?
Ja, das ist lustig, das fragen immer alle. Da designt man eine ganze Menge, weil bei Jeans gibt es natürlich auch alle möglichen modischen Trends. Mal werden die enger, mal werden die kürzer, mal werden die weiter. Die haben unterschiedliche Färbung, aber viel wichtiger sind diese ganzen Oberteile, die man dazu designt. T-Shirts, Sweatshirts, Hemden.
Aber das macht man auch in Deutschland, das ist ja eigentlich eine amerikanische Firma.
Ja, das denkt man so. Ist das auch eine amerikanische Firma, aber damals, ich weiß nicht, ob die das jetzt noch haben, ich glaube, jetzt haben die nur noch ein europäisches Designzentrum, wahrscheinlich eins in Asien und eins in Amerika. Damals, als ich dort anfing, Anfang der 90er Jahre, war das so, dass in den wichtigsten Märkten Europas die eigene lokale Designteams hatten, die zwar mit einem Designteam in Brüssel zusammengearbeitet haben, wo die diese Core-Produkte gemacht haben, also 501 und was für Waschungen, was für Farben, weil Levi's damals in den unterschiedlichen Märkten unterschiedlich positioniert war und unterschiedlich erfolgreich war. Zum Beispiel Levi's Deutschland war damals das drittgrößte Levi's außerhalb USA und Japan. Und in Deutschland war Levi's eher so 50s, Rock'n'Roll, Rebellion. Das hatte mit diesen Kino-Commercials zu tun. In England zum Beispiel war das eher so rockig, so ein bisschen grungig. In Skandinavien war es eher so ein bisschen trendy. Und deshalb haben diese Teams dafür gesorgt, dass man eben marktgerechte Produkte anbieten kann.
Wie lange hast du das gemacht?
Das habe ich 2,5 Jahre gemacht, bis ich gehadhuntet wurde, um bei Adidas anzufangen.
Das heißt, jemand fand das dann gut, was du gemacht hast, also klassisch wie in der Wirtschaft, und hat gesagt, Mensch, der Typ hat Geschmack irgendwie und den holen wir zu Adidas.
Naja, ja, dass ich Geschmack habe, weiß ich ja, aber der fand das wahrscheinlich auch, wobei ich glaube, der wusste das gar nicht, weil das ist auch eine ziemlich lustige Geschichte. Ich habe dann so einen Anruf gekriegt von so einem richtig typischen, klassischen Headhunter. Es stellte sich auch raus, dass der vorher noch nie irgendwie Designer geheadhuntet hatte, sondern eher so Automobilindustrie und sowas. Und ich weiß noch, wie ich den zum allerersten Mal getroffen habe, eben ich glaube 1994 irgendwann, und der meinte dann so Headhunter-mäßig so, ja, können wir uns in Frankfurt am Flughafen treffen? So, und dann dachte ich so, ja klar, ich bin da halt hingegangen, so wie ich da immer wie ich auch immer zur Arbeit gegangen bin. Also Head-to-Toe, so ein unwashed Denim, so ein bisschen wie so ein Schienenarbeiter von 1890 mit irgendwelchen Sneakers und einer Baseball-Cap. Und dann bin ich in diese, irgend so eine Lounge gegangen, weil ich bin ja nicht geflogen, sondern habe den in der Zwischenzeit, weiß ich nicht, Anschlussflügen irgendwie getroffen. Und dann gucke ich da rum und da saßen Geschäftsleute, sahen damals ja noch wirklich alle gleich aus. Ne? Die sehen heute ja noch alle gleich aus, aber damals sahen sie alle noch gleicher aus. Und dann kam ich da rein, dann guckten die mich irgendwie so an, dann dachte ich, mein Gott, diesen Typen, den finde ich ja jetzt hier nie, diesen Doktor, bla bla bla. Dann war ich kurz davor zu gehen. Und dann irgendwann sprach mich dann so ein Mann an, der sah aus wie so ein Mathematikprofessor, ne? So ein Edler. Sind Sie Herr Michalski? Ich so, ja. Sind Sie etwa Dr. Er so, ja. Und er war also ziemlich entgeistert, dass ich zum ersten Vorstellungsgespräch dann nicht mehr im Anzug angekommen bin. Mit dem hatte ich dann das erste Vorstellungsgespräch und der hat mich dann da nach Herzogenaurach.
War damals Adidas Chef? War das schon Herr Heiner noch? Oder?
Nein, Herr Heiner hat damals noch bei Adidas Deutschland gearbeitet. Und zwar war das, damals war das frisch gekauft von Robert Louis Dreyfus.
Ah.
Der ein absoluter, dem man eigentlich gar nicht genug danken kann.
Also Franzose.
Franzose.
Ganz kurzer Funfact für Stammhörer dieses Podcasts. Ich habe eine Folge aufgenommen mit dem Uli Hoeneß. Und der Uli Hoeneß hat zu mir gesagt, die Frage, wer sein härtester Verhandlungspartner, wer der kurioseste Mensch war in der Wirtschaft, den er überhaupt jemals kennengelernt hat. Und ich dachte, so jemand bei Bayern, der trifft ja alle möglichen. Und der hat gesagt, dieser Typ, Robert Louis Dreyfus, der damals auch Adidas Eigentümer war.
Genau, und der war gerade erst Neueigentümer, weil das war ja fast in der Pleite. Und der war ein Sport-Fanatic. Der kam eigentlich gar nicht aus dieser Sportbranche. Der hat sich später auch Olympique Marseille noch gekauft.
Ja.
Und der kam eigentlich gar nicht aus der Branche und der hat die Marke geliebt und der fand das nicht so toll, dass sie zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich nicht so eine coole Marke war. So cool wie Nike nicht.
Und du sollst sie wieder cool machen.
das war so das Ziel. Ich weiß auch noch, wie ich den getroffen habe. Also es war ja damals noch das alte Headquarter. Also das roch nach Wirtschaftswunder, nach Deutschland, nach Nachkriegszeit. Und die hatten so ein 70er-Jahre-Brutalism-Tower, wo oben die Chefetage war und alles mit Edelholz. Und dann war das alte Fabrikgebäude, wo eben früher noch Schuhe genäht wurden, weil die ja ein bisschen die Globalisierung verschlafen hatten. Also anders als Nike das da irgendwie als Businessmodell hatte. Und dieser Headhunter, der rief mich am Tag vorher an, mal, können Sie sich bitte schön anziehen? Dann habe ich dem erstmal gesagt, geht's noch oder was? Ich bin schön angezogen. Und der hatte irgendwie, dachte, ich gehe da irgendwie hin mit Anzug. Holte mich dann irgendwie ab. Wir sind dann da irgendwie hingefahren und dann habe ich zuerst den Personalvorstand getroffen. Und dann so, jetzt müssen Sie aber noch, also eingestellt werden Sie wirklich von Robert Louis Dreyfus. Und dann dachte ich so, ja, wer ist denn dieser Typ? Und vor allen Dingen, die alle hatten, waren so voller Ehrfurcht. Dann kam ich in ein Büro. Da konnte man den gar nicht sehen, weil der Kette Zigarre geraucht hat. Und der saß mit seinen Füßen auf dem Tisch, beziehungsweise Socken. Und eine Socke hatte so ein krasses, großes Loch. Da hing der große Zeh raus. Und dann dachte ich so, okay, wo bin ich denn jetzt hier? Und dann hat er gesagt, ja, hier, wir suchen hier ein neues Design, neue Richtung, weil ich persönlich glaube, hier die Marke und die schläft und man kann da was drauf machen. Und kannst du mir ein paar Arbeiten zeigen, habe ich das irgendwie gezeigt. Und dann irgendwie, damit ich lockerer wurde, dachte ich, wenn der hier die Bude voll quarzt, dann kann ich das auch. Und habe ich gesagt, ob ihn das stören würde, wenn ich jetzt auch rauchen würde. Und er meinte so, nee. Und dann habe ich die ganze Zeit da mit dem geraten und dann irgendwie haben wir uns ausgetauscht. Draußen saß irgendwie der Personalvorstand und dem lief irgendwie der Schweiß runter. Der Headhunter sah seinen Auftrag wahrscheinlich sowieso schon irgendwie verschwunden. Und so kamen wir dann zusammen. Und dann habe ich bei Adidas am 1.1.1995 angefangen.
Und da warst du richtig lange dann da, ne?
11,5 Jahre, ja.
Und die ganze sozusagen Retro-Welle, diese Drei-Streifen-Look wieder cool wurde, das war auch alles so ein bisschen dann aus deiner Feder? Was waren so deine drei, sagen wir mal, Haupthebel oder Hauptideen, um das Adidas, was du damals beschrieben hast, zu dem zu machen, was dann langsam geworden ist?
Also, wie ich ja vorhin gesagt habe, ich bin sehr interessiert an Musik und Jugendkultur und Club Culture. Und als ich dann in London war, ging das ja los mit Second Summer of Love, also Acid House, so 1987. Weißt du, was total Revolutionäres war, weil vorher ist man in den Club gegangen und war irgendwie edel aufgebrezelt. Und da ging es ja dann nur noch darum, irgendwie Sportswear anzuziehen, weil man die ganze Nacht durchgeräft hat und so. Und das war sowieso interessant, weil die Musik, die sie da gespielt haben, das war für UK neu. Aber das hatte ich Jahre vorher schon im Front, ehrlich gesagt, gehört. Weil Front hier in Hamburg hat ja sowieso schon immer Hausmucke so ab, weiß ich nicht, 83 oder so, 84 gespielt. Naja, auf alle Fälle habe ich da gesehen, irgendwie, okay, hier passiert irgendwas. Die Leute tragen jetzt nicht mehr teure Designerklamotten, sondern es geht jetzt um Komfort und auch schon Connection vielleicht zu Hip-Hop-Bewegung, weil dieses ganze Sportswear-Zeug hatten ja auch diese ganzen Breakdancer an, weil man sich da gut drin bewegen kann. Das war ja auch trotzdem ein Statussymbol. Und als ich da mein Vorstellungsgespräch habe, habe ich auch gleich gesagt, ja, ich weiß natürlich, dass ihr ein Performance-Sport-Brand seid und dass die meisten Goldmedaillen ever 1972 in Adidas-Produkten gewonnen wurden. Aber ich glaube, was vollkommen untapped bei euch ist, ist, dass Run-DMC, einer der wichtigsten Hip-Hop-Bands, ja ein Lied für euch damals geschrieben hat. Und die waren ja praktisch so die ersten non-athletic Leute, die das endorsed haben. Und ich habe denen dann gesagt, ja, ich glaube, dass da noch viel mehr ist. Ich glaube, dass das wieder ein Statussymbol sein kann.
Dann hast du diese bewusst Musikleute angesprochen?
Nee, das habe ich erst später gemacht. Am Anfang wollte das überhaupt noch gar. Das war so sehr ziemlich underground. Aber ich hatte dann gesehen, dass egal in welchen coolen Club man irgendwie ging oder zu welcher guten coolen Warehouse-Party, dass da viele Leute Adidas anhatten, aber dass sie das gar nicht bei Adidas gekauft hatten, sondern im Second-Hand-Laden oder auf dem Flohmarkt. Weil Adidas diese Produkte, diese Classics, diese Originals gar nicht mehr selbst richtig
das
wirklich
heißt, die
angeboten
hast du wieder
hat.
Aufgelegt. Das,
das habe ich denen gesagt, naja, das macht doch vollkommen Sinn, wenn wir die wieder auflegen, weil der Firebird, das ist zum Beispiel ein Trainingsanzug, den auch die ganzen Hip-Hopper schon immer anhatten, den kriegt man jetzt nur irgendwie auf dem Flohmarkt oder Second-Hand-Shop.
Also vermeintlich naheliegende Sache, das zu tun.
Ja, für mich war es naheliegend. Aber ich habe ja auch irgendwie das Leben der Endkonsumenten da gelebt und musste nicht auf irgendeine Trendagentur mich verlassen, die mir sagt, mach das mal, sondern mir ist das selbst aufgefallen.
Und was gab es noch andere Maßnahmen, die du ergriffen hast in all den Jahren?
Naja, die ersten 5 Jahre war ich Head of Design for Apparel and Accessory, also für Bekleidung und die ganzen Accessoires, Taschen, Kappen. Und das lief ja dann relativ gut. Und als dann Herbert Heiner CEO wurde.
Heutige, was ist der heute? Aufsichtsratschef von Bayern München.
Als der dann zusammen mit Erich Stamminger das Ruder da übernommen haben, weil Robert Louis Dreyfus sich ins Private zurückgezogen hat, ging es darum, auch Footwear-Design neu zu besetzen. Und die Firma war eigentlich bis dato total geteilt, weil die Wurzel der Firma ist ja Footwear, also Sneakers. Adi Dassler ist ja ein Tüftler gewesen, der Innovationen auf den Weg gebracht hat, die eben die Performance von Athleten verbessern sollten. Und mit Bekleidung haben die ja erst 1972 zu den Olympischen Spielen angefangen. Und dann hat das eigentlich die Frau von Adi Dassler gemacht, die Käthe.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu. Das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein. Und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Also du hast dann sozusagen die Sneaker übernommen und dann...
Naja, das war Herbert Heiner und Erich Steinberg meinten dann, okay, das zu dem Zeitpunkt lief Texti, also das, für das ich zufällig, sehr, sehr gut und hat eigentlich fast mehr verkauft als Schuhe, was eigentlich ziemlich nicht gut ist, weil wenn die Marke eigentlich eine Schuhmarke ist. Und dann haben die gefragt, könntest du dir das vorstellen, dass du auch für Footwear-Design verantwortlich wirst? Und dann habe ich gesagt, so wie ich das immer mache, ja. Und das war innerhalb der Firma natürlich sehr umstritten, weil ja, wie kann jemand, der aus dem Fashion-Bereich kommt, ganz auf einmal hier Performance-Sneakers machen und so. Und dann habe ich das gemacht und bin Global Creative Director geworden. Und als ich das geworden bin, habe ich dann die Marke auch in 3 Divisionen unterteilt. Es gab einmal Originals, das es es auch heute noch gibt. Es gab die Sport Performance Division und später habe ich noch die Sport Style Division aufgemacht, wo ich die Kollaboration, die ich mit Yuji Yamamoto gemacht habe, die dann Y3 wurde, als eigene Marke reingepackt habe, praktisch das Luxussegment.
Das heißt, du hast dieses Luxussegment auch erfunden für Adidas?
Ja.
Und am Ende hast du so Adidas erfunden als Marke?
Ja, also das habe ich ja nicht alleine erfunden, sondern das war schon echt eine enge Zusammenarbeit auch mit Zusammenarbeit mit der Marketingabteilung. Aber ich denke, ich habe denen auch viele Steilvorlagen geliefert, die sie dann vermarkten konnten. Wie zum Beispiel diese Trennung eben in diese 3 Divisionen und dann eben für Originals auch den allerersten Laden jemals in Berlin in der Münzstraße aufzumachen, wo wirklich nur Originals präsentiert sind und
eigentlich hast du auch die erste so Kollaboration gemacht. Ich meine, was heute ja gang und gäbe ist, damals Yamamoto und Adidas, das war schon so ein Hingucker. War das so ein bisschen so ein Vorläufer von dem, was man heute so kennt als Collaborations?
Ja, eigentlich schon. Aber es war innerhalb von Adidas sehr, sehr umstritten, weil ich für diese Kollaboration nichts aus dem Lifestyle-Bereich benutzt habe als Grundlage, sondern Schuhe, die Top-Performance-Schuhe waren, die zu dem Zeitpunkt super toll waren, aber der Markt hat diese Schuhe immer bei der Konkurrenz gekauft, weil der Brand Value den Retailern höher vorkam, als so ein Produkt von Adidas zu kaufen, sondern eben gesagt, ja, bei Adidas kaufen wir das und das, aber wir kaufen jetzt keinen Schuh über $150 oder so. Das ist ja so eine magische Grenze damals gewesen. Und als ich mit Yoji angefangen habe zu arbeiten, wussten viele Leute überhaupt nicht, wer der ist, weil das ist ja eher ein Designer für Designer. Der ist ja schon sehr avantgarde, ein ganz, ganz toller Designer, der hat jetzt gerade wieder gezeigt. Und ich fand aber gerade, dass das so unexpected war, das fand ich gerade das Gute. Und wenn man sich das Leben von Yamamoto als Designer angeguckt hat und das Leben von Adidasler, dann haben die schon gut zusammengepasst, weil bei Adidasler geht's immer um Movement, immer um Bewegung, die er verbessern wollte. Und der Yuji ist auch ein Designer, der designt alles so, dass er es in Bewegung sieht. Also der skirrt jetzt nicht so, sondern da geht es auch um Bewegung. Plus, bei beiden ist Handwerk total wichtig. Deshalb dachte ich, dass das ein guter Fit ist. Und zuerst war es ja nur Adidas bei Yamamoto. Und dann war das so erfolgreich, dass wir dann eine separate Marke rausgemacht haben. Und dann wurde es ja erst Y3.
Hast du die Kanye-Partnerschaft auch noch mit irgendwie?
Nee, da bin ich weg gewesen.
Okay, aber das heißt, sag nochmal ein, zwei Sachen, die du da bei Adidas auf den Weg gebracht hast, die man noch heute irgendwie...
Originals, Stella McCartney, Yoji, das sind so die Sachen, die wahrscheinlich bei den Leuten am meisten hängen bleiben.
Aber es hat dich sozusagen schon auch als Person dann bekannt gemacht, oder denn danach wurdest du...
Ehrlich gesagt nicht so, weil ich ehrlich gesagt, also in der Szene, also was weiß ich, in der Modeszene und so schon, aber ich bin da ja nicht so bewusst in die Öffentlichkeit getreten, beziehungsweise war da nicht präsent, weil es ja eigentlich um die Marke ging. Das habe ich ja dann gemacht, als ich mich selbstständig gemacht habe.
Ich dachte vorher, es gab dann danach den Abschnitt mit Mitch.
Das Mitch war, da war ich schon selbstständig und das war die Marke, die ich für Chibo gemacht habe.
Okay, aber das heißt, Adidas war dann der letzte Abschnitt deines Berufslebens als Angestellter?
Das stimmt. Im letzten Jahr von Adidas habe ich auch schon parallel dazu angefangen, MCM zu beraten.
Diese Modemarke, Taschenmarke.
Ja, bekannt. So ein 80er-Jahre-Juwel, die auch ein bisschen eingeschlafen waren. Und für die habe ich das dann noch 13 Jahre weitergemacht. Aber es war jetzt kein Festangestelltenverhältnis. Ich habe nach Adidas, bin ich in die Selbstständigkeit gegangen.
Als wirklich beratender Designer, wenn man so will.
Ja, mit beratender Designer für andere Marken oder aber eben auch für meine eigene Marke und habe mich eben 2006 dazu entschieden, dann nach Berlin zu ziehen und das dort zu machen.
Und MCM, ist das dann sozusagen dein Meisterstück, wenn man so will? Weil das ist jetzt ja heute schon wieder sehr hip und es war unfassbar out.
Also ich mache das ja schon seit 4 Jahren nicht mehr. Zwischenzeitlich habe ich ja auch 80er-Jahre Schweizer Label Jet Set revived für 3 Jahre lang. Also ich glaube, was ich ziemlich gut kann und was mir auch wahnsinnig Spaß macht, sind Marken, die irgendwann mal eine Relevanz hatten und die eine tolle DNA haben, wiederzubeleben, dass sie eben auch eine Relevanz im Jetzt zeigen.
Was muss man da machen? Also muss man die einfach nur mit den passenden Protagonisten der heutigen Zeit zusammenbringen oder
nee,
was?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn ich das mache, also ich kann ja nur sagen, wie ich es mache.
Ja.
Also erstmal gucke ich, ob ich mit der Marke was gemeinsam habe, ob ich zur Marke passe, ob ich einen Berührungspunkt habe, ob ich die selbst getragen habe, ob ich ein Fan von der Marke bin. Das war ja bei all diesen Marken, für die ich gearbeitet habe, immer der Fall. Also ich war ja auch Konsument. Ich war ja nicht jetzt einfach nur, ja, mach ich mal oder so, sondern ich hatte einen Bezug. Dann gucke ich mir die DNA an. Das heißt, ich gehe meistens immer richtig tief ins Archiv und gucke, okay, was haben die gemacht? Wofür stehen die? Warum waren die damals so erfolgreich im Vergleich zu anderen Leuten? Wo sind sie vielleicht das Original? Haben die irgendwas erfunden, was andere irgendwie nicht hatten und sind deshalb berühmt geworden? Ist das relevant für heute? Kann man das switchen? Hatte das schon mal eine Relevanz? Zum Beispiel MCM hatte auch eine Relevanz, weil MCM ist 1976 in München gegründet worden. Damals war München the hippest place on earth, mit einer großen Filmszene, mit einer ganz tollen Musikszene. Giorgio Moroder hat da gewohnt, da ist praktisch Disco-Musik erfunden worden. Der Typ, der MCM erfunden hat, der war praktisch der erste Typ, der Product Seeding gemacht hat. Immer wenn irgendwelche Celebrities nach München kamen, hat er denen irgendwelche Taschen auf die Zimmer gestellt, die dann von irgendwelchen Paparazzis fotografiert wurden. Alleine schon diese Connections zu dieser Disco-Szene, dieser hedonistischen Szene, das war ja wirklich unique. Wenn man heute auf München guckt, würde man das ja alles gar nicht mehr denken. denken, dass es sowas gab, ja. Das fand ich schon wieder interessant, weil es einen Musikbezug hatte.
Hast du der MCM versucht, da wieder hin zurückzuführen?
Ja, und wieder zu den Glorious Days.
Also, sag mal, da ein, zwei Handgriffe, was
da? Naja, als erstes habe ich der Besitzerin, also auch eine ganz tolle Frau, habe ich gesagt, also wenn ich das mache, möchte ich, dass sie dieses cognacfarbene Monogramm, also für das die ja berühmt sind und wo sie dann auch auch für geschmäht worden sind, als sie nicht mehr out waren, habe ich gesagt, das musst du jetzt erstmal 2 Jahre vom Markt nehmen. Und da hätte sie auch sagen können, nee, das mache ich nicht, weil da geht mir trotzdem ein richtig krasser Umsatz verloren. Aber ich habe gesagt, das muss jetzt erstmal verschwinden, damit man das wieder neu launchen kann. Und das habe ich dann mit der auch zusammen gemacht. Und in der Zwischenzeit gab es nur ein Monogramm. Das war so schwarz auf schwarz, war auch ziemlich cool. Aber dann konnte man den Markt erstmal bereinigen und dann mit hochwertigen Produkten dieses Material wieder einsetzen.
Okay. Und MCM, das ist ja von der Dimension her deutlich kleiner als Adidas, ne? Das gehört, glaube ich, oder ist, als es nahezu am Boden war, gekauft worden von einer Dame aus Asien, glaube ich, ne?
Korea. Sungju Kim, ja. Ganz tolle Frau.
Okay. Und
die besitzt das auch immer noch.
Und die hat dich aber auch irgendwie gefunden und...
Gefunden über Word of Mouth. Dann haben wir uns getroffen und das hat auch gleich gefunkt und dann haben wir das 13 Jahre zusammen gemacht.
Ich meine, die Marke MCM zum Beispiel, die war ja wahrscheinlich, als du da ankamst oder als die damals...
Haben alle meine Freunde gelacht und haben gesagt, warum machst du das?
Die war ja auch am Ende, die war ja wahrscheinlich jetzt 10, 20, 30 Millionen wert, hätte ich jetzt, oder 50 vielleicht.
Das kann ich dir nicht sagen.
Aber heute ist sie ein Vielfaches wert.
Ja.
Aber an diesem Wertzuwachs deiner Arbeit, da partizipierst du dann nicht?
Ich bin immer sehr fair bezahlt worden, während ich dort gearbeitet habe.
Okay.
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir habe Anteile geben lassen, als ich dort angefangen habe.
Okay, ich meine, das ist ja schon die Kernwertschöpfung bei Marken, ist ja, sie cool zu machen. Das machst ja du. Also insofern.
Aber das lasse ich mir schon immer gut bezahlen.
Ja? Was, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe auch so eine Marke, ich will immer, dass der Michalski die. Was muss man in die Hand nehmen?
Das kann man so nicht sagen. Also, das kommt drauf an, wie wichtig mir das Projekt ist und wie sehr ich. Das auch machen möchte und wie groß das ist und was sie für einen finanziellen Rahmen haben.
Ich skizziere jetzt mal Folgendes. Es gab da vor kurzem eine Situation, da war Reebok zum Verkauf, weil Adidas ist irgendwie nach dir ja wohl gemerkt.
Die haben das dann auch gekauft.
Nicht hinbekommen hat, aber Reebok richtig profitabel zu bekommen. Und dann wurde Reebok verkauft. Wenn das jetzt irgendwie ein reicher Mensch gekauft hätte und hätte dich angerufen, was hättest du verlangt?
Dann hätte ich erstmal drüber nachgedacht, ob ich das überhaupt machen will. Weil ich glaube, man ist nur gut, wenn man das wirklich, wirklich will und das, wenn man so in praktisch die DNA einer alten Marke entdeckt und das wiederbelebt, dann ist das ja auch nicht so ein, sage ich jetzt mal, so ein 9-to-5-Job, sondern man lebt und atmet das ja für eine ganz gewisse Zeit und muss in so einem Unternehmen auch eine Revolution anstiften, weil die müssen alle out of the box denken und bla und nicht mehr so, wie sie es früher gemacht haben. Und das ist schon auch nervenaufreibend. Und das geht nur, wenn man das auch wirklich, wirklich will. Und bei Reebok weiß ich gar nicht. Ich hätte die vielleicht beraten können, aber ob ich da so tief reingegangen wäre, weiß ich gar nicht, weil die natürlich nicht so eine tolle Heritage haben, wie zum Beispiel Adidas das
hat. Aber haben auch eine Wurzeln, ganz...
Naja, aber nicht jetzt so krass wie Adidas oder wie, was weiß ich.
Bei MCM, da hatte ich auch dann die Wurzel, das Wurzelwerk
der Marke. Naja, also die ganze Story drumherum, dass das eigentlich die einzige deutsche Luxusmarke war, die es so je gab, weil als der das in 70s gestartet hat, was ja auch eine ganz lustige Geschichte ist, der war ja eigentlich DJ und seine Frau hat einen Friseursalon in München und dann ist der Typ einmal geflogen, damals glaube ich noch nach Riem und dann hat er sich gewundert, dass da Gepäck runterkam, was auch Monogramm hatte, das war wahrscheinlich LV, Louis Vuitton und hat sich gewundert, dass die damals gab es wohl noch Leute, die beim Gepäck geholfen haben, das gibt es ja heute nicht mehr und hat sich gewundert, dass die diese Koffer so als erstes benutzt haben und dann hat er angefangen, sich damit zu beschäftigen und hat gesagt, ich will auch so eine Taschenmarke haben und hat dieses Monogramm erfunden und hat diese Taschen in ganz hochwertigen Betrieben in Deutschland herstellen lassen und hat die dann in der Vitrine in dem Friseursalon von seiner Frau mal so getestet, wie die so laufen. Naja, auf alle Fälle war das, als zu den Hochzeiten waren diese Taschen und die Koffer, das war viel hochpreisiger als Louis Vuitton, weil es viel besser verarbeitet war.
Was hat dich denn dann später gereizt jetzt bei Tchibo?
Weil ich eben nicht der Meinung bin, dass gutes Design nur mit hohem Preis verbunden ist, sondern dass es auch eine Möglichkeit gibt, gutes Design Leuten anzubieten über andere Distributionskanäle, wo anders geshoppt wird und die anders einkaufen. Und Mitch und Co.
Mitch und Co. ist die Marke, die du dann gemeinsam mit Tchibo quasi erfunden hast.
Ja. Und darum,
wegen deinem Namen, Michael Mitch, das ist so.
Nee, MI war für Michael und TCA für Tchibo natürlich.
Ach so, logisch, ja. So. Boah, lange Leitung, ja, okay, sorry.
Und das sollte so ein bisschen sein, so wie so ein, also die Idee war eigentlich, dass wie man in der Speisekammer irgendwie immer Nudeln, Reis und sonst irgendwas hat, dass es dort eben immer die Basics gibt, die man wirklich braucht. So das perfekte T-Shirt, die perfekte Boxershorts, das und immer nur weiß, schwarz, grau, so. Zu dem Zeitpunkt war das auch wirklich was Neues, weil viele von den Ketten, die wir heute kennen, die bei uns in den Fußgängerzonen überall sind, die gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und es war natürlich sehr, sehr jung und das war natürlich ein bisschen auch ein Risiko, weil Tchibo ja vielleicht nicht unbedingt diese ganz junge Zielgruppe hat und vor allen Dingen war es ja sehr fashionlastig und Tchibo ja keine Umziehkabinen hat und so. Aber das war ein tolles Projekt und das waren auch die ersten Kollektionen, die waren wirklich, wirklich, wirklich gut. Das hat auch richtig Spaß gemacht.
Was waren denn so die Produkte, die da gekauft wurden dann am Ende?
Ja, so Sachen, die man halt wirklich braucht. Und das war eben wirklich das perfekte,
also T-Shirts.
Tanktop, das perfekte, ich bin da ja auch wirklich penibel, wenn es um solche Sachen geht. Das perfekte T-Shirt, die perfekte Boxershorts, der perfekte Hoodie, der perfekte Rucksack. Wenn ich durch die Stadt gehe, sehe ich relativ oft noch Leute, die zum Beispiel dieses Mitch und Co. Hoodie noch anhaben.
Warum wurde das dann irgendwann eingestellt?
Das wurde eingestellt nach einigen Jahren, weil es einen Richtungswechsel im Management gab und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Tchibo sich noch nicht ganz klar war, wie sie sich positionieren wollen, was sie genau sein wollen. Das war ja auch so die Zeitpunkt, wo Starbucks und all dieses Zeug aufkam, was ja eigentlich wirklich auch vom Markt weggenommen hat, wo Tchibo eigentlich herkam, nämlich Kaffee und all solche Sachen. Und weil es vielleicht ein bisschen zu früh war und einfach auch zu innovativ und zu mutig auch.
Und dann war dann die Zeit gekommen, deine richtige eigene Marke eigentlich.
Das habe ich die ganze Zeit schon
gemacht. Auch schon die ganze Zeit, Pauli, okay.
Ja, das habe ich schon ab 2006 gemacht.
Michalski.
Ich habe 2007 meine allererste Fashion-Show in Berlin gemacht, im Roten Rathaus.
Ja, das habe ich gelesen. Und da, was sind die Produkte von Michalski? Also was ist da so, was wird da am meisten gekauft?
Was wird da am meisten gekauft? Also alles, was so ein bisschen in Richtung, was sich von Sportswear ableitet, aber auch ja, Sachen für ein Red Carpet oder solche Sachen. Das ist unterschiedlich. Aber alles Mögliche.
So eine breite Produktpalette bei einer doch nach wie vor relativ kleinen Marke. Ich meine, das ist ungewöhnlich.
Naja, das ist ja so, dass ich inzwischen ja auch die Produktpalette sehr ausgebreitet habe. Also es gibt ja Michalski Eyewear, es gibt Michalski Parfum, es gibt Michalski Home, es gibt Michalski
Wallpaper.
Es gibt eine richtige Welt. Ja. Es gibt eine richtige Michalski Welt. Und da für diese Welt ist es wichtig gewesen, auch das von der Mode abzuleiten, von einer bestimmten Stilistik. Und das ist bei mir eben, ich würde sagen, meine Sachen sind alterslos und noch zeitlos. Es ist kein Fast-Food-Fashion und es ist immer sehr Sportswear-orientiert, super Verarbeitung, solche Sachen. Und so hat sich eben diese ganze Markenwelt gebildet.
Ich hatte mal einen Podcast gemacht mit dem Philipp Plein und war total baff, wie wahnsinnig lukrativ das ist, wenn man einmal eine Marke hat, dann Lizenzen zu vergeben. Dann sagte mir, ja, nächstes Jahr machen wir übrigens 5 Millionen Euro mehr Ergebnis. Und ich so, woher weißt du das? Ja, ich vergib jetzt eine Lizenz für die Golfmarke. Ich so, ah, okay. Das ist also auch ein bisschen dein Prinzip. Du hast diese Michalski-Kernmarke und dann vergibst du eine ganze Reihe von Lizenzen. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, also mir ist das schon wichtig, dass wenn ich die sogenannten Brand Extensions mache, also wie Eyewear, was ich übrigens mit Mr. Spex mache, Wallpaper, das mache ich mit einem deutschen Mittelständler, Parfüm und so weiter und so fort, dass ich schon mit den Leuten, dass ich da schon mit Leuten arbeite, die Ahnung haben. Ich könnte ja jetzt nicht zu Hause oder in meinem Studio sitzen und Parfüm abmischen, das in eine Kartonage packen, da eine Zellophanfolie drum machen und damit zu, sage ich jetzt mal, Händlern gehen und sagen, willst du das bei dir ins Regal stellen? Genauso wenig könnte ich ja aus Metall oder Acetat selber eine Brille zusammenbauen und dann zu Optikern gehen. Deshalb suche ich mir da schon Partner und deshalb ist das als Lizenz zu machen für mich sehr, sehr attraktiv, weil ich natürlich den kreativen Input steuere und auch das Design steuere, natürlich dann mit zum Beispiel Produktdesignern oder so. Genauso eben auch federführend bin bei den Marketingaktivitäten. Wollte ich
sagen, du bringst ja die Marke mit. Also ich meine,
natürlich.
Wann ist denn der Punkt gekommen, wo du in diese Situation reingekommen bist, selber eine Marke zu werden? Ich meine, das ist ja der große Bonus, den jetzt Philipp Plein hat oder auch du im Zweifel, dass man eine Marke mitbringt oder eine Marke ist, die dann anderen Leuten so viel Geld wert ist. Wie ist das gekommen? Weil ich meine, du warst ja jetzt sozusagen bei Adidas, das war jetzt noch in der Angestellten-Situation, bei MCM warst du jetzt auch noch nicht so sichtbar, dann warst du so für Insider sichtbar, aber jetzt gibt es ja scheinbar Leute auch im Endkundenbereich, die sagen, oh, ich nehme jetzt die Brille von Michalski, weil das kenne ich, oder ich nehme jetzt die Tapete von Michalski, weil den finde ich cool. Wie hast du das geschafft, abseits jetzt von Auftritten in TV-Shows?
Also, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich das bewusst geplant, auch als Person nach vorne zu treten, weil ich wusste, um im Modemarkt zu bestehen, braucht man eigentlich ziemlich viel Geld. Weil die direkte Konkurrenz sind oft Modemarken, die Teil von großen Konglomeraten sind, die eben ein Marketingbudget haben von x Prozent, was weiß ich. Das war schon immer klar, dass ich mir das als kleiner Independent Designer niemals leisten würde. Deshalb hatte ich mir von Anfang an überlegt, dass ich meine Marke auf alle Fälle personifizieren muss. Und deshalb habe ich auch immer diese großen Fashion-Shows gemacht, weil das für mich eigentlich mein Marketing-Vehikel war, wie andere Leute eben zum Product Launch irgendeine Kampagne schalten auf unterschiedlichen Kanälen, habe ich eben meine Fashion-Shows dazu benutzt und natürlich über mich dann natürlich auch Interviews gegeben und Sachen erklärt.
Aber was heißt deine Fashion-Shows? Du hast eigene Fashion-Shows innerhalb von größeren Veranstaltungen gemacht?
Nein, ich habe immer meine eigene Veranstaltung gemacht.
Und hast dann da einfach Journalisten zu eingeladen?
Die ersten Jahre hatte ich auch ein Inhouse-PR-Team. Ich habe dann diese Fashion-Shows geplant und dann natürlich auch sehr viele Medien eingeladen, ganz klar, ganz viele Interviews gegeben.
Aber das heißt, es war gar nicht so viel Abverkauf am Ende, so, das saßen jetzt da gar keine Händler, haben dann großen Mengen geordert, sondern...
Doch, das haben sie auch. Also das ist ja so, dass sich in den 18 Jahren, in denen ich das mache, natürlich auch die Retail-Landschaft sehr geändert hat. Als ich anfing, gab es natürlich noch viele Independent Retailer, also inhabergeführte Geschäfte. Fast in jeder größeren Stadt gab es, sage ich jetzt mal, einen gehobenen Modehändler. Davon sind ja viele auch in den letzten Jahren eigentlich verschwunden generell. Deshalb habe ich mein Geschäftsmodell ja vor einigen Jahren auch geändert. Das heißt, wenn ich Mode zeige, zeige ich nur noch Haute Couture, handgefertigte Sachen, wo ich gar nicht wirklich drüber nachdenken muss, die in ganz hohen Stückzahlen zu produzieren.
Wird eh nicht passieren.
Hä?
Wird eh nicht passieren.
Ja, gibt's schon, aber es geht ja um Image-Transfer.
Ja, genau.
Es geht ja um die Design-Idee.
Aber ich finde, es ist auch eine geile Idee von dir, am Ende eine Modenschau zu nutzen, um eine Brand aufzubauen, obwohl, das ist ja der Trick ist ja, bei großen Modemarken, dann denkt man immer, das ist jetzt für die Endkunden, sollen das jetzt gucken und dann kaufen. Aber bei dir war das so, du hast die Modenschau benutzt, um dich als Marke in diesem medialen Umfeld dann aufzuladen und das dann anderweitig zu monetarisieren, gar nicht über die gezeigten Stücke selber. Das ist ja schon interessant.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health E, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne.
Zurück zum Podcast.
Naja, das ist auch bei großen anderen Leuten nicht so. Nicht alles, was man auf dem Catwalk oder in der Fashion Show irgendwie sieht, ist auch, was die produzieren. Aber mir war schon immer oder ich wollte schon immer, dass aus der Modemarke Michalski eine Lifestyle-Marke wird, weil ich als Modedesigner natürlich auch eine Meinung dazu habe, wie Möbel aussehen können, wie ein Teppich aussehen kann, wie Besteck aussehen kann, wie Handtücher aussehen können. Das ist ja gar nicht so weit weg alles. Und das wollte ich immer und ich wusste immer, dass ich das personifizieren muss. Wenn ich das nicht mache und mich hinstelle und erkläre, was das ist, warum, wieso, weshalb,
das nicht funktioniert. Was muss man in die Hand nehmen, um so eine Modenschau zu machen? Also wie viel...
Teuer.
Also eine so eine Show mit allem drum und dran, mit wahrscheinlich muss man sich da irgendwo einbuchen, man muss Leute einladen, man muss Designer, also
naja,
so
ich hab ja dann
Models. Was hat man dann 100.000 Euro auf der Uhr oder mehr?
Nee, mehr. Also ich habe dann ja irgendwann, sind die Shows ja so groß geworden, dass ich ein eigenes Format entworfen habe. Das heißt Michalski Style Night.
Berlin, ja.
Und das habe ich immer zum Abschluss der Fashion Week gemacht. Ich war zwar nicht richtig wirklich Teil von der Fashion Week, weil ich da nicht auf diesem Kalender war. Aber das war schon immer der inoffizielle Abschluss. Und mir war ja immer wichtig, auch darzustellen, was mich inspiriert. Und das ist ja eigentlich Musik. Und deshalb habe ich auch oft Bands eingeladen. Manchmal habe ich auch andere Designer eingeladen. Manchmal wurden andere popkulturelle Sachen da irgendwie gemacht. Und das ist schon ziemlich teuer. Da habe ich aber versucht, auch Partner einzubinden. Also ich hatte da auch Partner. Also Getränkepartner oder die Leute, die meine Parfumlizenz haben oder.
Aber du bist eigentlich am Ende über die Modenschauen gewachsen. Also deine Marke hast du da sozusagen über Modenschauen aufgebaut.
Ja. Okay. Eindeutig, ja.
Und nicht Social Media, das war damals ja noch nicht so da.
Als ich anfing, ich meine, ich bin ja jetzt schon, mach das ja wirklich schon lange, als ich anfing in Berlin zu zeigen, da war so eine First Row auch noch besetzt, so mit hauptsächlich, sag ich mal, klassischen Journalisten. So ein paar Jahre später ging das dann los, dass dann irgendwer da in der ersten Reihe saß, der, was man heute nennt, Content Creator ist, da saß. Und das war damals ja noch so, dass die, dass es überhaupt nicht absehbar war, dass die einen die anderen mal irgendwie mehr oder weniger ablösen werden.
Aber das heißt, dann hast du da sozusagen da diese Show gemacht und dann gewartet, wer dich anspricht, was es dann für Möglichkeiten daraus dann resultieren würden.
Ich habe auch ganz aktiv bin ich auch auf Leute zugegangen.
Ah, auf Firmen. Und ich dachte, Mensch, was ihr hier macht, das können wir nochmal anders machen.
Zum Beispiel war mir immer bewusst, ich will ein Parfum machen. Und dann habe ich mir die Leute rausgesucht, wo ich dachte, dass das potenzielle gute Partner sind. Also mir ist immer wichtig, dass das eher mittelständische Unternehmen sind, dass das immer Firmen sind, die vielleicht in Deutschland sind, weil ich eben sehr, sehr involviert da irgendwie bin und mein Hauptmarkt natürlich auch Deutschland, Österreich, Schweiz ist, sondern vielleicht umliegendes Ausland. Und ich wollte nie irgendwie jetzt einer in so einem Riesenkonzern sein, wo das dann egal ist, sondern eher so, okay, wir fokussieren uns auf dich. Deshalb, ich habe die Leute schon bewusst angesprochen, aber die Leute haben mich auch bewusst angesprochen.
Und dann, wenn du die ansprichst, dann kannst du denen dann so ein bisschen Aussicht stellen, was die für einen zusätzlichen Umsatz machen können oder so Größenordnung?
Also wenn ich die anspreche, ist das ja nicht so, dass ich dann sage, okay, hey, mach mit mir Business und du kriegst so und so viel Geld zurück, sondern
du sagst, ich habe es für Adidas gemacht, ich habe es für MCM gemacht.
Nein, das sage ich nicht, das wissen die meistens ja. Erstmal, dieses erste Gespräch mache ich sowieso nie selber, sondern das macht meine Geschäftsführerin, die fantastische Lena. Das ist eine richtig, richtig tolle Frau, eine richtig tolle Managerin. Die arbeitet schon ganz, ganz lange neben mir, mit mir und sorgt eben auch dafür, dass unser Unternehmen wirtschaftlich auf dicken Beinen steht.
Welche von den verschiedenen, sagen wir mal, Extensions, die ihr habt, ist denn am Ende die lukrativste? Ist es eher Parfum oder ist es eher Tapete?
Das darf ich dir alles nicht verraten. Also du kannst davon ausgehen, dass wenn man mit einer Lena zusammenarbeitet, das alles sehr lukrativ sein muss.
Aber nicht so wie bei Philipp Lein. Nicht so wie bei Philipp Lein, wo der so 5 Millionen für eine Golfbrand bekommt.
Ich rede grundsätzlich nicht über Geld. Das macht man nicht. Karl Lagerfeld hat gesagt, das Langweiligste, was es gibt, ist auf einer Party über Geld oder Krankheiten zu reden.
Okay.
Also ich bin schon ein Designer, der wirtschaftlich orientiert ist. Es gibt ja auch Designer, die wollen die Welt nur schön machen. Also ich finde es besonders toll, die Welt schön zu machen und diese Schönheit mit möglichst vielen Menschen zu teilen, dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, sich gut zu fühlen. Und ich mache das natürlich, weil ich auch Unternehmer bin, ja.
Welche welches Produkt, das du designt hast, war denn am Ende sozusagen jetzt am erfolgreichsten?
Du versuchst es immer wieder. Ne?
Gar nicht.
Wie viel Geld verdienst du denn, Philipp? Du verdienst da bestimmt 10 Millionen im Jahr.
Nein, das ist das.
Siehst du, du wirst knallrot. Das ist wahrscheinlich viel zu wenig. Wahrscheinlich 15.
Ja, das schön wär's. Was hat denn die meisten Menschen erreicht von deinen Produkten? Also was ist denn sozusagen, wo du sagst, das hat den größten jetzt Erfolg gehabt in der Masse, das haben die meisten Menschen kennengelernt und vielleicht gekauft oder erlebt?
Boah, das kann ich gar nicht so auf ein Produkt oder eine Kooperation oder eine Lizenz oder ein Michalski-Produkt machen. Es gibt die meisten, die Sachen sind ja ongoing. Zum Beispiel die Brillen mache ich ja jetzt schon seit 10 Jahren mit Mr. Spex. Und bei Mr. Spex habe ich im Sortiment knapp 300 SKUs, also 300 Versionen, was ja richtig viel ist. Ja. Mein Parfum, ich launche jetzt im April mein 31. und 32. Und es gibt ja die vorigen, die laufen ja immer noch. Das sind ja bestimmte Klassiker. Und bei den Tapeten, die mache ich auch mit diesem tollen Unternehmen AS Creation schon über 12 Jahre. Und ich war neulich mal, ich besuche die einmal im Jahr und da, wo die hergestellt werden, die haben ja so richtig tolle Druckstraßen, die ewig lang sind. Und da haben die gerade eine Tapete von mir, die auch sogar auch noch aus einer der ersten Kollektionen war gedruckt und das waren, glaube ich, haben die 50 Kilometer gedruckt. Da habe ich mir mal überlegt, okay, das ist ja nur ein Design, es gibt ja wahnsinnig viele. Da ist mir das erstmal bewusst geworden.
Und gibt es da noch klassische Klamotte? Also
gibt's auch noch.
Okay. Aber ist weniger geworden, vielleicht zu anderen Sachen.
Ja, ich habe da so ein paar Sachen. Ich überlege mir auch gerade, wie ich das auch wieder in stärkeren Fokus rücke, aber eben ein ähnliches Businessmodell, wie ich das auch mit den Brand Extensions mache.
Der Ritterschlag für dich war, als Karl Lagerfeld deine Mode getragen hat, ne?
Ja, fand ich toll, weil ich bin ja nur Designer geworden, weil ich mal mit 14 Artikel über Karl Lagerfeld im Stern gelesen habe und ich mich als Kind immer für Mode interessiert habe, aber nie wusste, dass mir das auch ein Beruf sein könnte. Und deshalb war der immer mein Hero und ich habe den ja dann auch kennengelernt und war mit dem ja auch befreundet und das ist natürlich toll, wenn der das macht. Ja?
Aber der hat ja am Ende schon auch wirklich Labels geleitet und Größe. Sowas ist für dich auch nochmal ein Ziel, oder?
Also grundsätzlich kann ich mir alles vorstellen, weil ich immer für alles offen bin und ich auch wahrscheinlich so lange arbeiten werde, bis ich nicht mehr kann, weil meine Arbeit nicht in meinem Sinne oder nach meiner Definition irgendwie Arbeit ist. Deshalb bin ich da für viele Sachen offen. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass ich irgendwie so einen 5-Jahres-Strategieplan habe, so und als nächstes machst du das und als nächstes machst du das. Sondern grundsätzlich finde ich alle Herausforderungen toll, die auf mich zukommen, mit denen ich mich identifizieren kann und wo ich denke, dass ich viel verändern kann und wo ich mich auch ausleben kann. Deshalb würde ich das jetzt nicht ablehnen.
Wie bist denn du dann ins Fernsehen gekommen in dem Maße? Du bist ja mittlerweile auch ein Fernsehstar, kann man eigentlich sagen, oder?
Das ist eine Definitionssache, wie man Star sieht. Also ehrlich gesagt, wie bin ich denn da reingekommen? Nun gut, ich habe früher schon sehr viel Fernsehinterviews gegeben und auch viel Sachen gemacht, die irgendwie mit Mode zu tun hatten, was weiß ich, Jahresrückblick oder irgendwie Red Carpet Review und solche Geschichten. Und ich hatte früher auch schon öfter mal Anfragen auch gehabt für GNTM und das hatte ich aber
immer. GNTM ist Germany's Next Topmodel,
genau, und Heidi Klum. Hatte ich eigentlich immer abgelehnt. Und
wirklich?
Dann hatten die aber das Konzept geändert. Und zwar wollten die, dass zwei Teams gegeneinander kämpfen, also Team Weiß, Team Schwarz, Thomas und ich. Und ich konnte mich da eben einbringen in Bezug auf Diversity. Also ich bin ja schon immer dafür bekannt, dass ich eine sehr modeuntypische Fashion-Show mache, also auch Models gecastet habe, wo die Leute früher nicht dachten, dass es für die einen Markt oder eine Berechtigung gibt. Zum Beispiel Evelyn Hoy hat bei mir mit 64 das erste Mal gemodelt. Oder der Mario Galla, der mit einem verkürzten Bein geboren ist, den habe ich schon ganz früh engagiert. Solche Sachen. Was damals noch sehr, sehr untypisch in der Modebranche war. Das heißt, ich war da schon irgendwie bekannt. Und als sie dann gesagt haben oder mir erzählt haben, dass das Konzept ändern, dass es diese zwei Teams gibt und dass ich das auch meine Vision da auch mit einbringen kann, dann habe ich das gemacht, weil A, hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und B, ist es ja natürlich auch eine große Plattform, um mich und meine Mode.
Hat das für dich nochmal alles ein bisschen verändert, deine Wahrnehmung, deine Trajektorie?
Ja, also ganz klar, Fernsehen ist schon super mächtig.
Ja?
Ja, also das sehe ich ja auch. Habe ich auch früher schon gesehen, als ich noch nicht in solchen Formaten war, dass wenn man in irgendeiner Talkshow ist, dann kannst du den Moment, wo du in dieser Talkshow bist, kannst du ja sehen, wie viele Leute auf deine Website gehen.
Ist es heute noch immer so?
Das war früher viel, viel extremer. Heute ist das natürlich ganz anders, weil die Medien an sich ja viel aufgefächerter sind. Das muss ich dir ja nicht erzählen. Früher gab es lineares Fernsehen, ja, klar, und klar. Printmedien, so wie so klassische Titel, die in der Modebranche ein großes Gewicht hatten, wie, was weiß ich, Vogue, Elle, Harper's Bazaar, sowas war sehr, sehr wichtig und die konnten wirklich Meinung machen. Das hat sich ja in den letzten 20 Jahren sehr geändert. Das ist sehr ja, aufgefächert ist. Du hast die Leute, mit denen du immer zu tun hast, also Influencer, Content Creator. Du hast aber trotzdem noch ein bisschen Leute, die, sag ich mal, klassische Medien machen. Du hast trotzdem noch Fernsehen. Du hast trotzdem jetzt auf einmal TikTok und all so eine Sachen. Das gab's ja alles früher gar nicht.
Und welche von deinen ganzen Shows war die wirkungsmächtigste? Also du hast ja Supertalent gemacht, glaube ich, in der Jury. Du hast machst irgendwie die über den Oscars, die Interviews.
Das habe ich ein paar Jahre gemacht, ja.
Steven Gätjen zusammen, dann mit Heidi Klum zusammen, die Germany's Next Topmodel. Was hast du noch? War noch was groß vergessen?
Nee, sonst mache ich halt, gehe ich, ja, wenn journalistische Beiträge sind, gehe ich da rein. Aber jetzt ein Format oder so in dem Sinne nicht.
Okay,
aber GNTM war schon.
Warum hast du aufgehört? Warum hast du aufgehört?
Ich habe das 3 Jahre hintereinander gemacht und die haben das Format wieder geändert, also die Direction geändert. Ich war danach ja auch nochmal Gastjuror das hat sich irgendwie nicht ergeben. Und ich sage nicht, dass ich nicht irgendwann wieder im Fernsehen irgendein Format machen würde, wenn es zu mir passt und ich zu dem Format passe. Wenn es mir Spaß machen würde, aber ich sehe mich natürlich auch in erster Linie ein bisschen mehr als Designer als jetzt als TV-Personality. Das geht natürlich Hand in Hand und hilft einander, aber heute braucht man ja auch nicht unbedingt in eine TV-Show, man kann ja auch zu dir kommen.
Ja, mal gucken, was wir jetzt abverkaufen können zusammen. Was ist denn?
Du denkst immer nur an Verkaufen. Denk doch einfach mal an höhere Werte wie Liebe geben oder den Menschen das Gefühl geben, dass sich gut fühlen und sowas. Bei diesem mal sehen, ob wir mehr verkaufen können. Mal sehen, ob wir noch mehr in den Markt drücken können. Ich glaube, dass sich das nämlich gerade alles ändert. Ich glaube, dass man weniger kaufen sollte, aber dafür hochwertiger.
Okay, aber ich meine, du bist jetzt ja auch möglicherweise mit zumindest etwas Verkaufsabsicht auch selber Content Creator. Wenn man guckt, 100.000 Menschen folgen dir bei Instagram zum Beispiel.
Ich glaube aber, da bin ich ehrlich gesagt mit meiner Performance noch nicht so richtig zufrieden. Ich bin ja auch jemand, dass, wenn er das macht, das irgendwie richtig macht und auch Perfektionist und ich habe das ehrlich gesagt, habe ich mir auch vorgenommen, jetzt für die nächste Zeit mich da mal ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Also das sind ja jetzt die Follower, die ich irgendwie so habe, ja. Ohne dass ich das jetzt wie deine Content Creator.
Meine Content Creator.
Naja, du hast doch hier eine ganze Batterie. Ich war doch hier in dem Ding. Das ist ja hier wie eine Fabrik. Also das ist ja so ein bisschen wie bei Gattaca. Nur dass bei Gattaca sind die Leute besser angezogen, ehrlich gesagt.
oh, okay, das ist ein
bisschen. Und ich habe es ja schon gesagt, andere Podcasts haben schönere Toiletten, ne?
Ja.
Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also das ist zum Beispiel was, wo ich irgendwie noch... Da fehlt mir ehrlich gesagt zurzeit ein bisschen die Muße, mich da reinzuknien. Ich ärgere mich da auch manchmal. Ich glaube, ich könnte da noch viel, viel besser sein.
Machst du schon lange oder relativ frisch, dass du das jetzt hochgefahren hast?
Wie bitte?
Dass du die ganzen Content-Aktivitäten gefühlt
hast? Doch, ich mach das schon länger. Aber ich mach das ehrlich gesagt nicht so gut, dass ich mit mir selbst zufrieden sein könnte, so wie ich bei so einem Designprojekt mit mir dann zufrieden bin. So, okay, das ist jetzt das Beste, blablabla. Im Augenblick behandle ich das noch ein bisschen stiefmütterlich, aber ich habe mir ehrlich gesagt vorgenommen, das auch noch irgendwie dem Ganzen noch ein bisschen mehr eine eigene Handschrift zu geben, das noch ein bisschen cooler zu machen.
Auch TikTok und so?
Also TikTok, ganz ehrlich, jetzt werde ich bestimmt hier mit Stein beschmissen. Gut, dass das ein Podcast ist. Mir fehlt da ein bisschen so das Verständnis für. Und ich glaube, man ist nur wirklich richtig gut, wenn man da auch irgendwie ein Verständnis für hat und auch einen Berührungspunkt und einem das auch wirklich irgendwie Spaß macht. Als das relativ neu war, habe ich mir das mal irgendwie angeguckt und habe das am Anfang, war das ja sowieso auch nur eine Karaoke-App. Also ist es ja jetzt nicht mehr, aber so, eigentlich ging es ja darum, dass man so getan hat, als wenn man da irgendeinen Song singt. Das habe ich sowieso nicht so ganz verstanden. Gut, das war ja auch dann eher so ein Teenie-Ding. Und ehrlich gesagt, berührt das nicht so ganz meine Welt. Ich glaube auch inzwischen, dass ich diese ganze Nummer mit, du musst mit Generation Z in Kommunikation sein, damit du hip und cool bist. Ich glaube, dass sich das gerade ändert. Ich glaube, dass es so einen Makrotrend gibt, dass dieses ganze Generation-Ding, X, Y, Z und was jetzt als nächstes kommt, der Alpha, habe ich gesehen, dass da jetzt gerade was passiert, weil ich glaube, dass man nicht mehr in so Altersbrackets denken kann, sondern eher so in State of Minds. Also ich finde zum Beispiel auch, dass jung wird bei uns ja immer definiert über eine Zahl, wie alt du bist. Ich glaube, dass da in meiner Welt definiert sich jung über eine Geisteshaltung. Also deshalb, klar verstehe ich das, dass es bestimmte Kanäle gibt, die bestimmte Zielgruppen besser ansprechen als andere. Aber ich glaube, dass da demnächst irgendwie richtig viel passieren wird. Genauso glaube ich auch, dass sich bei dieser ganzen Content-Creator-Sache auch eine ganze Menge ändern wird.
Welche Marken machen denn sozusagen aktuell einen richtig guten Job aus deiner Sicht? Hast du irgendwelche Marken, wo du sagst, Mensch, das ist wirklich, da guckst du gerade hin, bist du inspiriert von?
Vielleicht habe ich zu viel Einblick auch in diese ganze Industrie und auch in diese ganze PR-Industrie oder diese ganze Marketing-Industrie. Ich glaube heutzutage, auch wenn es mal einen Ausrutscher gibt, wenn irgendwer was Witziges macht ohne viel Budget, eigentlich ist das ja im Großen und Ganzen eine Budgetfrage, weil man eben auf so vielen Straßen unterwegs sein muss.
Kann man auch eine neue Marke bauen, eine neue Marke erschaffen?
Glaube ich schon, aber ich glaube, dass man wahnsinnig viel Geld dafür braucht.
On, diese Turnschuhe zum Beispiel, On, das ist ja auch am Ende so eigentlich ein Phänomen. Unglaublich,
hätte ich auch nie gedacht, dass die so erfolgreich sind und dass die so einen krassen Börsengang machen und dass man die irgendwie, ja, gefühlt sieht man die auch wirklich jetzt überall.
Was haben die richtig gemacht?
Die haben richtig gemacht, was andere große Sportmarken, und es gibt mehrere, und ich sage auch keine Namen, falsch gemacht haben. Die haben sich nämlich auf Performance konzentriert, was die anderen hätten auch machen sollen. Die konzentrieren sich nämlich gerade alle auf Fashion. Die denken, alle sind Fashion-Marken. Aber On hat sich auf eine Performance-Technologie konzentriert.
Und aber zwar, du hast den anderen geholfen, zu einer Fashion-Marke zu werden.
Ja, das stimmt nicht ganz. Ich habe immer, einer von denen, es gibt ja noch andere, habe ich auch immer gesagt, der Kern unserer Marke ist Sport. Ja, hier, was weiß ich, Marathon, Olympics, Freizeitsport und so weiter und so fort. Und wenn Sachen zufällig Fashion werden, ist das super, aber trying to be Fashion is dangerous. Aber um nochmal auf On zu kommen, also Hut ab, hätte ich nie gedacht, dass das in so einem krass umkämpften Markt, weil das ist ein Sporting Goods, ist Sneakermarkt, ist echt richtig krass umkämpft, dass das jemand schafft. Aber die haben das geschafft, weil die nämlich das machen, wofür eigentlich die anderen Sportmarken stehen sollten, nämlich technische Innovation und Performance. Die haben nämlich diese Technologie entwickelt, wo du angeblich das Gefühl hast, du läufst auf Wolken. Deshalb heißt ja On Clowns. Dann haben sie lustigerweise noch ein Logo erfunden, was ich am Anfang überhaupt nie verstanden habe, was aber jetzt, je mehr man sieht, eigentlich, dass man das gar nicht so schlimm findet. Aber die haben sich komplett auf eine Technologie, auf eine Performance-Technologie.
Also On ist offensichtlich ein Beispiel, für das man noch was bauen kann. Dann gibt es noch Veja, also diese französische Nachhaltigkeits-Sneaker-Marke.
Ja. Veja finde ich toll. Also das Konzept finde ich gut, die Idee finde ich cool. Die haben das ja erst mit so einem eher so Oldschool-Looking-Sneaker gemacht. Und ich finde, der ist so ein bisschen klischeebehaftet. Das sind immer irgendwie so Leute, die bei so Startup-Buden arbeiten oder bei sowas, wie ihr hier habt. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie, sag ich jetzt mal, der Super-Geek, der abends noch 42 Kilometer laufen geht oder über mit dem Rennrad hinfährt. Sondern ist ja eher so der Typ, der mit so einem Hafermilchlatte durch die Gegend rennt. Ne? Also ich fand das mit dieser traditionellen Silhouette, habe ich das noch irgendwie verstanden. Und fand auch gut, dass die irgendwie sich nicht an Saisons gehalten haben, sondern immer nur einen rausgebracht haben, wenn sie Bock hatten oder wenn sie Material hatten oder was weiß ich. Und der eigentlich trotzdem mal weiß war und nur dieses V da an der Seite irgendwie eine andere Farbe war. Ich finde es ein bisschen schwierig, diesen komischen Laufschuh, den wir jetzt gerade haben. Und ich finde, ganz ehrlich, ich bin immer noch nicht so 100% convinced, wenn es um Wiegenprodukte geht, die Leder imitieren sollen. Ich finde, das ist so, das müsste man mal ausdiskutieren und ausphilosophieren.
Ob das eine gute Idee ist?
Naja, also ich finde, ich kann das ja schon verstehen, dass mehr Menschen vegan werden sollen oder dass man weniger Fleisch essen soll. Das finde ich alles cool. Finde das auch toll, wenn Leute sich ihr ganzes Leben danach aufbauen und das eisenhart durchziehen. Ich finde das halt ein bisschen schwierig, wenn man, ja, sag ich jetzt mal, hier High Streets runtergeht und bei Fast Fashion Anbietern sieht, oh, wir haben eine vegane Lederhose, die ja eigentlich nichts anderes ist als Plastiktüten. Also wenn man eine vegane Lederhose im Wald vergräbt, dauert das irgendwie 1000 Jahre, bis die vergammelt. Wenn man eine Lederhose in den Wald legt, ist sie nach einem Jahr weg, bis auf wahrscheinlich die Knöpfe oder der Reißverschluss. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Also ich finde es gut und es gibt auch genug, was ich da nicht verstehe, ist, warum die Leute dann keine Baumwoll-Sneakers anziehen.
Was ist denn eigentlich die typische Michalski-Zielgruppe? Also wenn du was machst, sind die Menschen dann so zwischen welchem Alter zum Beispiel?
Das ist vollkommen egal. Also die typische Michalski-Zielgruppe sind alle, die einen bestimmten State of Mind haben, die Sachen haben möchten, die keine Fast-Fashion-Artikel sind, also die eine lange Halbwertszeit haben vom Stil, also vom Look, dass ich die also auch wirklich länger benutzen kann und nicht eben...
Also schon auch zahlungskräftige Menschen?
Nicht unbedingt. Ich biete auch Sachen an. Ich finde, das ist ja kein Widerspruch, Sachen anzubieten, die nicht so hochpreisig sind, genauso wie hochpreisige. Deshalb können die ja trotzdem gut sein.
Okay, muss man sich irgendwie für ein Segment auch ein bisschen entscheiden, so als Marke, sag mal, also jetzt als Michalski?
Das glaube ich nicht. Das macht Coca-Cola ja auch nicht.
Okay, das ist natürlich die Verhandlung.
Coca-Cola, das hat ja Andy Warhol schon gesagt. Coca-Cola ist ein tolles Produkt und eine tolle Marke, weil Coca-Cola trinken die reichsten Leute der Erde und trinken die ärmsten Leute
der Erde.
Das heißt,
du bist so ein bisschen, Michalski ist so ein bisschen das Coca-Cola der Wohnindustrie.
Also das wäre toll, wenn es noch so werden würde, aber ich hätte da nichts gegen, weil es geht ja dann letztendlich um das Produkt und die Einzigartigkeit des Produkts und ich glaube, die ist ziemlich gut.
Ist es denn dennoch eine Gefahr, dass man auch altert und die Zielgruppe altert mit oder du musst ja schon auch irgendwie immer wieder Nachwuchs...
Das ist eine interessante Frage, die ich mir auch oft stelle. Grundsätzlich würde ich mal das Konzept von Alter anfangen zu hinterfragen, weil ich glaube, Alter hat natürlich was damit zu tun mit dem biologischen Prozess. Also manche Sachen sind irgendwann mal abgenutzt, ja, im Körper, am Körper und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass in den letzten 50 Jahren oder sogar noch mehr dass sich da was eben krass geändert hat, dass Leute, wenn sie von der Zahl her angeblich älter sind, sich nicht so geben, wie es vielleicht noch eine Generation davor war. Wenn ich hier zum Beispiel auf die Straße gehe, egal in welcher Stadt, dann sehe ich heute 60- und 70-Jährige und 20-Jährige und 15-Jährige.
In selben Klamotten.
Die haben die gleichen Produkte an, die tragen die anders. Aber es ist trotzdem letztendlich das gleiche Produkt. Es ist eine Jeans. Der eine trägt sie vielleicht totally oversized, inspiriert von Balenciaga und sieht irgendwie aus wie aus so einem fiesen Futurismusfilm. Der nächste zieht sie korrekt und adrette. Der nächste zieht sie an hauteng mit Rissen. Es ist trotzdem immer das gleiche Produkt. Und deshalb, glaube ich, ändert sich das. Ich glaube auch, diese Jagd nach Jugend, dass sich das auch ändert. Also ich glaube, dass auch in der Zukunft, nachdem es ja oft so war, ja, es müssen immer junge Leute sein, es dürfen nur junge Leute sein, die da sowas arbeiten können. Ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo sich das vermischen wird. Ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo auch in richtig coolen, hippen Marken auch Leute, egal in welchen Abteilungen, auch Leute arbeiten werden, die irgendwie eben nicht Durchschnittsalter 26 und 27 sind, weil die eben auch andere Sachen mit an den Tisch bringen. Die bringen, wenn die einen tollen State of Mind haben, bringen die eine bestimmte Erfahrung mit. Und ich glaube, wenn man diesen Austausch zwischen Menschen hat, vollkommen unabhängig davon, wie alt sie sind, sondern was sie können oder was sie bei gegenüber rauskitzeln oder was sie inspirieren können. Ich glaube, das werden in Zukunft die ganzen erfolgreichen Firmen sein.
Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen.
da dabei zu sein. Natürlich, aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht, und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtor Bahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de.
Zurück zum Podcast. Und du hast gesagt, Kollaborationen glaubst du auch nicht mehr so richtig, ne? Also diese, wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, alle Modemarken kollaborieren mit allen irgendwie. Es gibt irgendwie immer dieses, weiß ich nicht, Nike, X, das und das.
Für Schuhe an hast.
Adidas hier.
Ja, Samba. Ja. Aber nicht die Original-Samba.
Nein, aber auch keine Kollaboration.
Sondern nee. Gazelle. Aber nicht die. Ach, das ist Gazelle, genau. Jetzt sehe ich es erst. Ja. Du hast so kleine Füße, da sieht man die Form nicht.
44,5.
Das sieht aber kleiner aus. Kollaboration. Also man muss ja bedenken, dass es dieses ganze Kollaborationsding jetzt ja fast ein Vierteljahrhundert gibt. Und am Anfang war das ja echt was, ja, sehr elitäres, ausgewähltes, durchdachtes und hat auch Sinn gemacht. Man hat auch das Gefühl gehabt, dass alle Firmen, die mit irgendwem anders kollaborieren, sich Gedanken gemacht haben und dass es auch eine klassische Win-Win-Situation war, dass also beide Partys was reingebracht haben, um was Neues zu kreieren. Ich finde persönlich, dass es eine Inflation von Kollaborationen gibt. Also inzwischen gibt es ja gar nichts mehr, wo nicht mehr eine Kollaboration drauf ist. Und nicht alle von denen sind auch wirklich gut. Also die bringen vielleicht der einen Seite mehr, weil sie vielleicht Cash von dem großen Partner bekommen. Aber die bringen vielleicht dem großen Partner nicht die erhoffte Coolness oder Trendiness, einfach weil es zu viele gibt.
Wenn du heute eine Marke verantworten würdest, eine große, und hättest Cash, wen würdest du als Kollaborationspartner ranziehen?
Kommt drauf an, was für eine Marke ist. Wenn es eine geile Marke ist, würde ich sagen, gar keinen.
Weil dann lieber ohne.
Naja, wenn es eine richtig tolle Marke ist.
Aber selbst, guck mal hier, selbst der größte.
Du redest zu theoretisch. Also ich meine, ja, wenn du viel Cash hättest. Ja, das hat auch nicht immer alles mit Geld zu tun, mein Lieber.
Aber guck mal, LWM Asch. Ja. Also Bernard Arnault, also der mit Mode einer der reichsten Menschen der Welt geworden ist. Der macht jetzt sozusagen die krassesten Kollaborationen von oben runter mit Jay-Z, mit Beyoncé und lädt alle seine Marken LWM Asch und so alle auf mit diesen Superstars. Und das scheint so ein bisschen das Playbook zu sein, nachdem man sozusagen strategisch Marken erfolgreich machen kann. Du hast eine Marke und dann suchst du dir die größten Stars der Welt und machst dann irgendwelche coolen Filme mit denen oder die posten darüber oder die machen dann eine Show für dich.
Aber es ist ja nicht immer alles wirklich glaubwürdig. Also manche Sachen machen schon Sinn, weil man ja weiß, okay, die oder der hat, die haben wirklich ein Faible für Design, die interessieren sich da wirklich, die sind vielleicht Autodidakten, die kümmern sich wirklich drum. Aber es gibt ja auch manche, die überhaupt keine Ahnung haben, die das glauben, die irgendwie Geld hinterhergeschmissen bekommen, dass sie das gerne, dass sie es machen. Und die natürlich das machen und natürlich sich freuen, wenn sowas, was ich, im Produkt haben, wo ihr Name und so draufsteht. Aber wo das überhaupt nicht glaubwürdig ist. Und ich glaube, dass die Konsumenten eben nicht so dumm sind, wie man das wirklich glaubt, sondern dass sie das auch immer mehr nicht nur hinterfragen, sondern auch durchschauen. Ich sage ja nicht grundsätzlich, dass es dies nicht mehr geben wird. Aber es gibt einfach viel zu viele und es ist viel zu wahllos und es ist gar nichts Spezielles mehr. Und es ist ja eigentlich auch traurig für eine starke Marke, egal was das jetzt ist, ob das jetzt Cornflakes sind oder Coca-Cola oder Klamotten oder Luxusuhren oder Autos oder sonst irgendwas, wenn eine Marke an für sich nicht mehr so cool und so stark ist, dass die gar nicht mehr alleine bestehen muss, sondern dass sie sich alle drei Wochen irgendwen anders suchen muss, der irgendwie da an dem Produkt rumwurschtelt, das eine andere Farbe macht oder crazy zerstückelt oder sonst irgendwas, um dann irgendwie die Möglichkeit haben, in Post abzusetzen. Das ist doch für eine Marke das Tragischste, was es gibt. Also verstehe mich nicht falsch. Ich bin immer dafür, eine
unerwartete Kollaboration, die mich handwerklich total umhaut, sowohl von der einen Seite als auch der anderen Seite. Aber inzwischen ist doch echt Gan.
Also ich finde, die geilste Kollabo, die ich in den letzten Wochen gesehen habe, war die von Grupp Trigema mit Live Fast Die Young. Das fand ich, war unfassbar.
Ich finde, ja, das ist aber nichts so Besonderes, weil ganz ehrlich, dann...
So überraschend. Überraschend ist es.
Ja, das ist Shock Value.
Okay.
Shock Value geht auch immer. Aber... Um es nochmal zu sagen, ich habe grundsätzlich nichts gegen Kollaboration, sonst hätte ich das damals ja nicht als einer der ersten gemacht.
Wollte ich ja sagen, ja.
Ich bin nur heute als Konsument und jemand, der offen für viel Neues ist und auch immer umherguckt und schaut und so weiter und so fort, oft ermüdet und denke so, oh, jetzt schon wieder eine? Oh ja, mit dem? Ah, wer ist denn das? Ah, warum? Okay, ach nee, ist schon wieder, ah nee, Montag kommt jetzt nicht, ah, Drop hier, Drop da.
Ist Verknappung denn noch cool?
Naja, inzwischen weiß man ja auch, dass das zum Teil Marketing-Spiel ist. Also, dass das irgendwie so hahaha und also Verknappung, ja, klar, nicht jeder will irgendwie das haben, was der andere hat, aber grundsätzlich ist es, ich glaube, dass viele Sachen auch nicht mehr so relevant sind, wie sie mal waren. Das sieht man ja auch, dass zum Beispiel eine Marke, die sehr von Verknappung lebt, beziehungsweise deren ganze DNA eigentlich Verknappung ist, nämlich Supreme, dass man da ehrlich gesagt hinterm Ofen keinen Hund mehr vorholt mit der Marke. Ja?
Supreme ist durch, würdest du jetzt sagen?
Naja, es gibt immer noch Leute wahrscheinlich, die es kaufen und es toll finden. Aber ich glaube, dass diese sogenannten Opinion-Leader oder so wie ich das damals gelernt habe, Opinion-Leader, Early Adopters, Late Adopters, Mass Market. Also ich glaube, dass Opinion-Leader und Early Adopter, dass dies für die wahrscheinlich nicht mehr
der Was ist denn gerade für die coolste Marke?
Ich glaube, dass viele Leute dass Marke schon wichtig ist, aber dass das anders wichtig ist, als zum Beispiel Marke in 90er oder Nuller Jahren wichtig war. Ich glaube, dass Leute nicht mehr so markentreu sind. Ich glaube, dass Leute eher von einer Marke zur anderen hüpfen. Und ich glaube, dass die das machen, weil es alles so schnell geht.
Aber wenn du jetzt im Zug oder im Flugzeug sitzt und da hat jemand eine Marke an, bei welcher Marke würdest du sagen, oh, interessant, coole Marke?
Ich glaube, das wäre schon mal keine Marke, wo die Marke groß dran steht.
Okay. Okay.
Ich glaube, dass das eher eine Marke ist, wo ich dann rausfinden müsste, was es für eine Marke ist, weil...
Jetzt sag mal eine.
Naja, ich finde zum Beispiel toll, alles, das hört sich jetzt boring an, aber alles, wo es um Handwerk geht, wo es um Ingenieurkunst, also bei Klamotten um Schneiderkunst, Schnittkunst geht, wo ich sehe, wow, das ist so ein tolles Teil, das sieht bestimmt noch richtig toll aus in ein paar Jahren und das sieht super aus zu meinen Jeans, aber das würde auch super toll aussehen zu meiner Stoffhose und das sieht auch toll aus, was weiß ich. Ich glaube, sowas fände ich, glaube ich, inzwischen viel interessanter.
Und wer fällt mir da, ich überlege gerade, wer mir dazu einfällt, passend zu deiner Beschreibung.
Naja, ich finde zum Beispiel, wen ich gut finde, obwohl es eigentlich auch so, eigentlich muss man auch sagen, ist es trotzdem hyped up. Ich finde The Row unheimlich gut.
The Row.
Ja, obwohl das diese Olsen Twins machen, die ja eigentlich keine Modeausbildung haben, die ja diese Teenie- oder Kinderschauspielerinnen waren. Die haben das geschafft, so ein Quiet Luxury Stealth Wealth Brand hinzustellen, das so krass teuer ist, das aber trotzdem, wo man auf ein Bild denkt, okay, das ist ja nur ein T-Shirt, aber wenn man das an ein Bild sieht, wie dieses T-Shirt aussieht, ist das schon anfängt zu denken, naja, könnte, also würde ich mir das kaufen, würde ich mir, aber ist ja schon geil, aber ist ja eigentlich nur ein T-Shirt. Und ich finde auch geil, dass die, oh, ich muss doch nicht immer so viel geil sein, sagen mit dem, in meinem Alter. Das hört sich doof an.
Alter ist ein Mindset.
Ja, stimmt. Die waren jetzt auch die einzigen, die allen in Paris die Handys verboten haben. Was natürlich eine Katastrophe ist für die ganzen Influencer, deine Content-Creator, die da drin sitzen. Und was für richtig krasse Aufregung gesorgt hat, weil alle, also auch alle berühmten Moderedakteure und Redakteurinnen haben irgendwie gepostet, jetzt sitze ich hier und darf nichts posten und all so und so. Und, so. Und das finde ich cool.
Also so ein bisschen, es gab
doch diesen
Prozess gegen Gwyneth Paltrow vor ein paar Monaten, wo die sozusagen wegen...
Das war so toll. Ich weiß nicht, ob die das echt geplant hat, ob die sich inszeniert hat, ob die einen Stylisten hatte, aber wie die Frau das durchgezogen hat, wie die da auch reingeschwebt ist und ich meine, wie die diesen Typen
der da offensichtlich gelogen hat mit diesem Skiunfall.
Aber die war immer so gut gekleidet, ohne jemals, dass man jemals ein Label sah. Das hieß dann auch, glaube ich, ja, habe ich zum ersten Mal.
Das ist richtig schick und das ist richtig, richtig trendy, weil irgendwie so einen großen Namen draufbacken, das kannst ja jeder, vor allem kannst du das an jeder Ecke auch inzwischen kaufen. Ne?
Bist du überrascht, wie erfolgreich Hugo Boss aktuell läuft?
Ehrlich gesagt verfolge ich das nicht so. Ich finde das toll, dass das ist ja praktisch so das einzig deutsche Weltunternehmen im Bereich Mode, dass die das so rumgedreht haben, aber...
Die haben ihren Umsatz in den letzten Jahren verdoppelt, irgendwie 2 Milliarden mehr.
Ja gut, die haben aber auch ganz schön viel Geld in die Hand genommen, um das zu verdoppeln. Und letzte Woche hat man auch gelesen, dass sie einen Einstellungsstopp haben. Also weiß man auch nicht so richtig wirklich, ob das ein Strohfeuer ist oder nicht. Also richtig aufpumpen und aufhypen und mir Naomi buchen und so. Hier, wenn du mir dein ganzes Geld gibst, von dem du vorhin geredet hast, dieses Geld muss man in die Hand nehmen. Dann kann jeder irgendwie.
Aber würdest du jetzt tatsächlich heute Naomi Campbell buchen? Das wäre so der Weg.
Also ich finde die schon toll, aber ich meine, für meinen Brand macht die keinen Sinn. Und ich weiß nicht, ob die für Bosse, das ist nicht, damit beschäftige ich mich auch nicht. Würdest du Naomi Campbell buchen?
Nee. Ich habe jetzt zum Beispiel zu einem Festival eingeladen, Kid Super. Kennst du Kid Super?
Ja.
Wie findest du den?
Gut. Und ich finde auch Kim Kardashian toll. Aber ich sag dir, warum ich Kim Kardashian toll finde.
Okay.
Weil die fand ich vorher echt richtig Schrott.
Okay.
Also die fand ich echt schwierig. Die war, fing ja auch an als Assistentin von Paris Hilton, was ja schon echt ein bisschen bizarr ist. Und ich fing dann damit, habe ich dann manchmal ab und zu da geguckt, hier Keeping Up with the Kardashians, dachte, was ist das denn? Aber das ist so eine smarte Frau, das ist so eine tolle Unternehmerin, okay, die setzt natürlich auch ihren Körper ein und der ist es auch egal, was sie damit machen muss und so, und die macht das. Aber die hat sich geschmacklich auch so toll entwickelt. Ich als Designer fand die vorher echt, wie die angezogen war, hat mir nicht gut gefallen. Und alleine diese Bilder von ihrer Gulfstream, wie die innen drin ist, alles nur Cream und keiner darf Cola trinken und all so ein Zeug.
Das gefällt dir?
Naja, das finde ich, also ist jetzt eine Welt, in der ich nicht unterwegs bin und wird wahrscheinlich mir auch nie passieren. Aber dass die Frau das so durchzieht, dass sie so eine krasse Unternehmerin ist und dass diese Skims-Produkte, die sind auch wirklich, wirklich gut. Ich meine, das ist ein Beweis dafür, dass eine Celebrity sich ja auch reinhängen kann und dass es auch funktionieren kann. Aber das ist halt ein Fall von, weiß ich nicht, 1000 oder so.
Ihre Schwester und so kriegt es auch ganz gut hin, ne?
Hä?
Ihre Schwester kriegt es zum Beispiel auch ganz gut hin.
Aber die Kim macht das besser. Okay. Viel glaubwürdiger. Und ich dachte auch erst so, ja, hier Skims, hier Marketing und aber eigentlich ist das eine ziemlich simple Idee, aber super clever aufgezogen. Und ich kenne inzwischen echt viele Frauen, junge Frauen und auch Mädchen, die mir laufen irgendwie erzählen, ja, das ist das Beste, was es gibt. Und das gibt's ja noch, das gibt's ja nur dort und dort. Und das war so schwierig am Anfang, das zu bekommen und bla bla bla. Und ich würde mal sagen, die hat vieles richtig gemacht.
Also die könnte man nehmen, aber sag mal, Kid Super ist ja so ein bisschen mehr so ein Hidden Champion, findest du auch gut?
Ja, ich finde auch Hidden Champions gut.
Aber du hast ja auch alle im Blick, also du verfolgst schon ziemlich so.
Ja, jetzt nicht alle. Ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden. Ja, also ich höre aber wahnsinnig viel Musik von morgens, bis ich, wenn ich aufstehe, bis ich abends ins Bett gehe. Auch im Büro nonstop. Mich interessiert Musik, mich interessiert Kunst. Ich gehe auch wahnsinnig viel auf die Straße. Ich gucke mir viele Leute an. Also ich bin auch inspiriert davon, was Leute auf der Straße anhaben. Also mich interessiert das schon alles noch.
Ich habe jetzt hier ab und zu, ja, du hast es ja schon gesagt, auch ab und zu mal mit Content-Creatern zu tun. Und ich habe mich immer gewundert, dass manche Marken trotzdem noch sehr viel Angst davor haben. Zum Beispiel habe ich die Shirin David hier mal im Podcast gehabt vor ein paar Wochen.
Die ist sehr nett übrigens.
Tatsächlich,
ja. War ich bei der Boss Show in Mailand, da war die auch. Und dann war ich mit der abends essen. Auch eine tolle Frau.
So, und die würde, glaube ich, super gerne Sachen machen. Hat sie auch im Podcast erzählt, glaube ich, Hermes. Die Brand findet sie super.
Hermes findet wahrscheinlich sie nicht super.
Warum? Zu Recht oder zu Unrecht?
Das ist schwierig zu sagen. Mir gehört ja nicht Hermes. Ja? Also,
aber wenn du dich jetzt reinversetzen würdest, würdest du sie
machen? Also ich finde sie toll, weil ich sie natürlich auch mal persönlich kennengelernt habe. Und am Anfang dachte ich so, okay, das geht so in Richtung hier Kim Kardashian. Und jeder kann ja mit seinem Body machen, was er will. Also mein Body ist mein Tempel und mein Body ist my choice. Finde ich auch alles gut. Und ich finde sowieso Frauen super, die sowieso selbstbestimmt sind und die, was weiß ich, ihre Sexualität so leben, wie sie wollen oder sich so ausdrücken, wie sie wollen. Das ist für mich alles überhaupt gar kein Problem. Ich persönlich finde sie super. Wenn ich für eine coole Marke arbeiten würde und ich hätte das Gefühl, das würde passen, dann würde ich die vielleicht auch mal für sowas buchen. Aber dann würde ich sagen, okay, jetzt machen wir aber deine Version von der Marke, die du irgendwie repräsentierst. Sonst kann sie einfach nur das Produkt kaufen.
Mhm. Also es gibt auch schon klare No-Gos für Marken, wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie...
Natürlich, manche Personalities passen nicht zu manchen Marken, dann wird es ja unglaubwürdig.
Wobei ich finde es manchmal auch, es gibt auch so Rapper in Deutschland, so ein bisschen aus der Gangster-Rap-Welt, auch schon ein paar Mal hier welche zu Gast gehabt und dann wundere ich mich immer, die haben ja auch eine wahnsinnige Aufmerksamkeit und fahren super gerne, weiß nicht, Mercedes, tragen ohnehin irgendwie bestimmte Adidas-Schuhe, dass die Marken dann das eigentlich nicht wollen.
Vielleicht, weil es so offensichtlich ist. Kann ich auch sagen. Aber gut, ich meine, du fragst mich jetzt Sachen, dann musst du mal den Typen von Mercedes einladen oder den von Porsche.
Was machst du denn
oder von MS oder was weiß ich.
Was hast du in den nächsten Jahren vor? Was machst denn du jetzt?
In den nächsten Jahren?
Ja.
Planst du dein Leben jahrelang voraus?
Ich musste jedes Jahr so ein Festival machen, insofern irgendwie Podcast machen. Ich weiß schon so ein bisschen.
Nee, ein bisschen weiß ich auch, aber nicht Jahre. Ja, ja. Also mein Lebensmotto ist ja expect the unexpected. Also manche Sachen weiß ich und manche weiß ich nicht. Und das finde ich auch cool, dass man manche Sachen nicht weiß. Aber was ich jetzt natürlich mache, ist im April launche ich einen neuen Duft. Jetzt im März habe ich gerade eine neue Brillenkollektion gemacht. Ich weiß, dass ich im Oktober wieder eine Duftserie launchen werde. Also solche Dates weiß ich auch. Aber ich weiß jetzt nicht hier so, ob ich jetzt von dir hier einen Beratervertrag kriege mit mehreren hunderttausend Euro,
ich wollte ja gerade fragen, so reich bist. Wie teuer wäre das denn jetzt? Wenn ich dich, sag mal, wir haben jetzt wirklich Geld.
Was ist denn Geld?
Das will ich ja gerade von dir wissen. Was müssten wir in die Hand nehmen, um dich hier mal...
Kommt drauf an, wie interessant das Produkt wäre. Und dann, ob ich mit dir zusammenarbeiten darf. Oder ob es nur, weiß ich nicht.
Zusammen aus OMR eine Modemarke machen?
Was können wir?
Könnten wir beide zusammen aus OMR eine Modemarke machen? Hier, guck mal.
Ja, könnte man schon. Weil ich dachte immer aus, sag ich jetzt mal, ohne dich beleidigen zu wollen... aus Medienbrands ist es schwierig, Modemarke zu machen. Aber wer das jetzt super gut gemacht hat, ist so 032C. Ah, ja. Die haben vor vielen, vielen Jahren mit einem Printmagazin angefangen. Ja. Und die zeigen jetzt in Paris. Gut, die leben Mode allerdings auch. Ich sehe die ja manchmal aus dem Augenwinkel in Berlin. Das müssten wir hier in dem Unternehmen natürlich nochmal nach vorne bringen. Wobei, die hatten auch immer schon einen Laden, ne? Und Heiß Nobody hat der David dann neben dem Laden gemacht. Soto hieß der Laden. In der Torstraße. Ja. So. Also das stimmt nicht ganz. Also das bessere Beispiel ist 032C.
Okay,
das ist aber könnte man machen. Aber das Logo ist ein bisschen schwierig für Klamotten.
Ja?
Ja. Aber ich würde das hinkriegen.
Was müsste ich in die Hand nehmen?
Du immer mit deinem Geld, du bist nicht money-driven.
Nicht nur für dich, sondern generell.
Nein, wäre es dir das wert, dass ich das mache? Glaubst du daran? Und würdest du alles anstellen, um es zu einem Superhit zu machen? Dann, wenn du das beantworten kannst und dir es Spaß macht, dann kommt das ganze Geld von alleine. Also zum Beispiel, natürlich ist Geld wichtig, weil ich Unternehmer bin, aber mir geht's nicht alleine.
Wie viele Leute arbeiten eigentlich für dich?
Zurzeit 7. Plus noch Freelancer für bestimmte Projekte.
Und der Umsatz deiner Firma liegt im Millionenbereich.
Du versuchst es immer wieder.
Nein, ich will Umsatz, Mann. Umsatz ist Umsatz. Umsatz
Schrei mich doch nicht an. Ich will Umsatz. Du bist ja schon so wie so ein Salesleiter von so einem, weiß ich nicht, von so einem Autohaus. Ich will Umsatz. Ich bin ein Designer, ich bin ein Schöngeist. Dann musst du mal meine Lena einladen, die kannst du anschreien. Okay, okay. Ich will Umsatz. Aber wenn das deine Attitude ist für unser gemeinsames OMR Fashion Label, dann finde ich das ganz gut. Nein. Aber dann schreist du bitte die Salesforce an.
Okay. Aber du bist der Meinung, generell, man könnte noch Marken bauen heutzutage.
Was?
Man kann heutzutage auch in Deutschland noch neue, wenn man...
Da sieht man doch, was es inzwischen alles so für Streetwear-Marken gibt, die so aus dem Merch-Bereich kommen, die von irgendwelchen Gamern oder von irgendwelchen Leuten, weiß ich nicht, die in der Szene hänge ich gar nicht so drin, aber ich sehe laufend in Berlin irgendwelche Kids, die irgendwelche Marken, die ich gar nicht kenne, wo dann Leute mir gesagt haben, okay, das war irgendein Gamer oder das war irgendein
6PM.
Zum Beispiel, oder wie heißt es, Pegador, oder da gibt's ja ganz viele.
Hast du verfolgt, was Lidl gerade macht?
Was Lidl macht, ja. Die verkaufen gerade meine Home Collection.
Okay, das auch?
Das verfolge ich sehr genau, ja.
Aber ich meine, die machen auch jetzt mittlerweile richtig so viel Fashion-Items.
Finde ich aber gut. Lidl lohnt sich.
Also da steckst du auch so ein bisschen mit dahinter dann?
Nee, ich kann ja nicht alles machen. Okay. Ich bin ja nicht der Papst. Okay. Außerdem muss ich mir jetzt Zeit freischaffen, weil ich mache dir jetzt ja das OMR-Label richtig gut.
Ja, genau. Alles klar.
Richtig hip, cool, happening. Aber das ist ja ganz gut, wenn ihr diese ganze Armee von den Content-Creatern habt, dann kann das ja nur ein Hit werden. Ja,
absolut, absolut. Und wir präsentieren es am 7. und 8. Mai. Ich lade dich übrigens ein, wenn du Lust hast, irgendwie Kim und Kid Super und der eine oder andere aus der Modeszene wird da sein. Und wenn du Lust hast,
komme ich gerne vorbei.
Alles klar. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Gerne. Kann ich noch bleiben? Ist so lustig bei dir.
Mach doch ein paar Fotos jetzt. Gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Wie ihr hoffentlich schon mitbekommen habt, hier oder da findet am 7. und 8. Mai eines der größten Events für die digitale Wirtschaft in Europa, kann man glaube ich sagen, statt. Und zwar unser hauseigenes OMR-Festival hier in Hamburg. 7. und 8. Mai. Wer dabei sein möchte und vielleicht gar kein Ticket kaufen möchte, aber Lust hat mitzuarbeiten, der ist herzlich eingeladen. Meine Kollegen aus dem Crew-Bereich suchen nämlich noch Hilfe, suchen Menschen, die Lust haben, Schichten zu übernehmen, mitzuarbeiten, hinter den Kulissen mitzuwirken daran, dass das alles gut funktionieren kann. Wir warten nur mal so 800 Speaker, 500 JournalistInnen und über 200 Masterclasses. Man kann das alles auch kostenlos dann sehen. Wenn man hier arbeitet, bekommt man nämlich auch ein Ticket. Man bekommt außerdem eine, wie wir finden, ganz okay Bezahlung. 13 Euro Stundenlohn, kostenfreie Verpflegung, Crew-Merch, also OMR-Klamotten und halt den exklusiven Zutritt zu unserem Festival, aber auch zu unserem Retreat, also dem Bereich für unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen, mit ganz vielen Massagesesseln, die wir gerade bestellt haben. Wirklich zahlreichste Massagesessel und so weiter und so weiter. Am Ende gibt es sogar ein Zertifikat, wenn ihr möchtet, und eine Experience fürs Leben. Also, wer jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich habe Bock, dieses Festival mal ganz anders zu erleben, alle Infos omr.com/crew. Und übrigens, als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werdet ihr mit dem Codewort OMR24 bevorzugt berücksichtigt. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.